viel Spaß euch da, gute Erkenntnisse. Ich hoffe auch, dass wir gute Erkenntnisse haben. Und diesmal war es sogar ganz schön, ich habe die Predigt gar nicht allein vorbereitet. Wir waren ja auf Gemeindeleitungsklausur die letzten zwei Tage zusammen und wir haben uns den Text zusammen angeschaut. So ein paar Ideen, also gerade geklaut und eingebaut. Könnte mir jemand die Flipchart hier hochstellen? Das ist immer so ein bisschen schwierig, während man redet. Ich will euch einfach nochmal kurz mitnehmen. Also wir hatten diese Reihe Stilles Herz und da haben wir verschiedene Sachen angeguckt. Wir haben ja das Johannesevangelium Kapitel 14 angeguckt. Dankeschön, Herbert. Wunderbar. Genau. Jemand sagte schon, ich male immer so dunkle Wolken in letzter Zeit. Ne? Also das ist der Mensch, ja, ich oder du, wer immer. Und dunkle Wolken drum. Ja, das Leben ist oft voller Chaos und voller Unruhe und man fragt sich, wie kann es da Ruhe geben? Wie kann es Frieden geben in all dem? Wie kann mein Herz still werden? Und wir haben gesehen, eins ist Glaube an Gott, den Vater. Das hilft schon mal sehr, wenn man weiß, wer Gott ist und wie sicher Gott ist. Glaube an Jesus ist so der zweite Aspekt, seinen ewigen Sohn zu wissen, was er alles für uns getan hat und was das bedeutet. Das gibt Frieden und ein stilles Herz. Es ist gut, wenn man, haben wir gesehen, wenn man einen Anker außerhalb von diesem Chaos hat, in Gottes sicherer Welt, weil Jesus eine Heimat für uns vorbereitet hat im Himmel. Und da schon verankert zu sein, das hilft. Ein stilles Herz bekommen wir dadurch das Wissen, dass wirklich Jesus alles vorbereitet hat. Wir haben gar nicht mehr so viel zu tun. Also wir müssen uns nichts verdienen. Das hat Gott vorbereitet, Jesus vorbereitet. Dass das zu wissen und sich darauf zu verlassen, das entspannt und gibt ein stilles Herz. Dann haben wir gesehen, dass es wichtig ist, Jesus unser Leben anzuvertrauen. Und zwar, weil es, das war ein bisschen eine harte Botschaft, weil es zwei Seiten gibt. Es gibt die eine Seite, das ist die Seite des Teufels, der diese Welt regiert. Und wenn man sich nicht für die andere Seite entschieden hat, ganz bewusst, dann gehört man automatisch zu seiner Seite und unter seine Herrschaft. Und es ist wichtig, quasi diesen Schritt, diesen Übertritt zu machen in die andere Welt, in die Welt, wo Jesus der Herr ist. Und eben zu sagen, Jesus, du sollst jetzt mein Herr sein. Und wir haben uns das angeguckt und haben gesagt, eines Tages wird Jesus wiederkommen. Und dann wird Gott richten. Und in diesem Moment ist es ziemlich gut, wenn man auf der richtigen Seite steht. Ne? Auf der Seite von Jesus. Und dann haben wir noch geschaut, ein stilles Herz, Frieden, das bekommen wir, wenn wir das Ziel kennen. Das Ziel ist die Heimat beim Vater. Und wenn wir den Weg dahin kennen, nämlich nur Jesus, Jesus allein, sonst nichts, nur Jesus. Und wenn wir die Wahrheit kennen, nämlich, dass Jesus ja, uns mit dem Vater bekannt machen kann und uns zum Vater bringen kann. Und wenn wir wissen, was echtes Leben ist, Jesus allein, unser Leben an sein Leben, an ihn anhängen, das allein ist Leben. Und wenn man das weiß, dann gibt das Sicherheit, dann gibt das Frieden, ein stilles Herz. Und das waren 7 so Sonntage, wo wir sehr detailliert auf einzelne Verse geschaut haben. Heute mache ich es ganz anders. Wir machen heute den Rundumschlag und den gesamten Rest vom Kapitel 14. Ja? Das wird also ein bisschen länger. Und Moment schnell. Ja. Ich will euch einfach nochmal kurz so mit hineinnehmen, was da so passiert ist. Und zwar, Jesus hat ja zu seinen Jüngern gesprochen. Er hat gesagt zu ihnen, ich werde jetzt nicht mehr lange mit euch unterwegs sein. Ich werde nicht mehr lange da sein. Und sie hatten ja eine ziemlich intensive Zeit mit Jesus gehabt, haben ihn intensiv kennengelernt, haben seine Wunder aus nächster Nähe gesehen, seine Lehre gehört. Und dann sagt er, jetzt gehe ich. Und das hat sie in Aufruhr gestürzt. Da waren sie dann, diese dunklen Wolken für einen Moment. Die wussten gar nicht, was kommt jetzt? Also du gehst. Und Jesus hat gesagt, ja, ich gehe. Aber ich lasse euch noch ein bisschen was da. So ungefähr. Ich sage euch mal, wie ihr ein stilles Herz bekommen könnt. Einmal, ich bereite euch eine Heimat vor. Ihr kennt den Weg. Ihr wisst, worum es geht. Und Unterstützung kommt auch noch, hat er gesagt. Und dann kam tatsächlich so diese Passionszeit, Jesus wurde gekreuzigt und da waren die Jünger gerade nochmal viel verschärfter in dieses Chaos, Gefühlschaos gestürzt und das Durcheinander. Sie wussten gar nicht, was wird denn das jetzt, bis Jesus dann auferstanden ist. Und dann dämmerte es so langsam, da ist etwas im Gange, davon hat er gesprochen, sollte es tatsächlich wahr sein. Und Jesus hat ihnen ganz viel noch erklärt und auf den Weg mitgegeben. Aber weiterhin war klar, er wird nicht ewig da bleiben. Er geht zurück zu seinem Vater und die Jünger werden ohne ihn sein, aber nicht allein. Denn auch das hatte er zugesagt, es kommt Unterstützung. Es kommt Unterstützung in Form des Heiligen Geistes. Und das ist dann auch tatsächlich passiert. An Pfingsten, letzten Sonntag haben wir es gefeiert, hat Jesus den Heiligen Geist geschenkt, damit seine Jünger damit ausgestattet sind, damit er in ihnen lebt. Und so haben die Jünger plötzlich eine ganz, ganz enge Verbindung mit Gott bekommen, die ihr gesamtes restliches Leben bestimmt hat. Das war so das aus der Sicht der Jünger, was damals passiert ist. Und wenn wir nochmal schauen auf uns und das auch mal so zeitlich einordnen. Wir leben hier auf der Erde. Und da haben wir eben oft genau diese Situation, dass wir mitten im Chaos stecken und mitten in schlimmen Situationen, dass uns schmerzt und wir leiden oder dass wir durcheinander sind oder dass unser Glaube angefochten ist und wir nicht so recht wissen. Und eines Tages, das hat Jesus seinen Jüngern damals gesagt und das dürfen wir jetzt eben auch wissen. Eines Tages wird es aber diese Ewigkeit geben, diese Zeit bei Gott, wo wir sicher sind, wo quasi dieses Chaos nicht mehr ist. Und das können wir heute schon wissen. Das kann uns heute schon helfen bei unserem Unfrieden und kann uns ein stilles Herz geben. Wir dürfen wissen, die Heimat ist vorbereitet. Und wir dürfen wissen, Jesus ist der Weg dahin, in diese ewige Heimat. Das kennen wir heute schon, das haben wir gehört, das wird gepredigt, davon rede ich fast jedes Mal, wenn ich hier vorne stehe. Und wer das noch nicht ergriffen hat, dann bitte tut's heute. Jesus ist der Weg in diese ewige Heimat. Wenn ihr euch nach ewiger Heimat sehnt, dann kommt heute zu Jesus und hängt euer Leben an ihm. Es gibt nichts Besseres. Aber er sagt, und das wäre jetzt alles ein bisschen blöd, wenn man immer nur so in die Zukunft gucken würde. Ne? Ewige Heimat, Ewigkeit, zukünftiges Leben, da wird's mal gut und alles, ne, schön. Aber wir stecken ja mitten hier drin. Also unter Umständen, vielleicht ja du gerade nicht, aber manche. Mitten in so einem schwarzen Chaos. Und das gucken wir heute an. Jesus hat nämlich gesagt, auch da drin gibt es Unterstützung. Ihr müsst da nicht alleine sein. Ihr werdet nicht alleine sein. Ich lasse euch da nicht alleine. Heute lese ich mal den ganzen Text vor. Wenn ihr Bibeln habt, schlagt sie gern auf. Es ist gut, dem nachzufolgen. Ich habe es nicht für vorne. Also Johannes Evangelium, Kapitel 14. Johannes, Kapitel 14. Euer Herz erschrecke nicht, sagt Jesus. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wieder kommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Den Weg dorthin kennt ihr ja. Herr, sagte Thomas, wir wissen nicht einmal, wo du hingehst. Wie sollen wir da den Weg kennen? Jesus sagte zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, dann habt ihr auch meinen Vater erkannt. Schon jetzt erkennt ihr ihn und habt ihn bereits gesehen. Herr, Zeige uns den Vater, sagte Philippus, das genügt uns. So lange bin ich schon bei euch, Philippus, und du kennst mich immer noch nicht, erwiderte Jesus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeige uns den Vater? Glaubst du denn nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich euch sage, stammen doch nicht von mir. Es ist der Vater, der ständig in mir ist und alles bewirkt. Glaubt es mir, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist. Wenn ihr immer noch nicht davon überzeugt seid, dann glaubt wenigstens aufgrund von dem, was ich getan habe. Ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun. Denn ich gehe zum Vater. Und alles, worum ihr dann in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit der Vater im Sohn geehrt wird. Was ihr also in meinem Namen von mir erbittet, werde ich tun. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote befolgen. Und ich werde den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Beistand, Fürsprecher oder Tröster, dass er euch einen anderen Beistand gibt, der für immer bei euch bleibt. Das ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und ihn nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht allein und verwaist zurücklassen. Ich komme zu euch. Es dauert nur noch eine kurze Zeit, dann wird die Welt mich nicht mehr sehen. Ihr aber werdet mich sehen. Und weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Denn wenn dieser Tag kommt, werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir seid und ich in euch. Wer meine Gebote kennt und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden. Auch ich werde ihn lieben und ihm zeigen, wer ich bin. Da fragte ihn Judas, nicht Judas Iskariot, sondern der andere Jünger gleichen Namens, Herr, wie kommt es, dass du dich nur uns zu erkennen geben willst und nicht der Welt? Wer mich liebt, gab Jesus ihm zur Antwort, wird sich nach meinen Worten richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden kommen und bei ihm wohnen. Wer mich nicht liebt, wird sich nicht nach meinen Worten richten. Und dabei kommt das Wort, das ihr hört, nicht einmal von mir, sondern vom Vater, der mich gesandt hat. Ich habe euch das gesagt, solange ich noch bei euch bin. Aber der Beistand, den der Vater in meinem Namen senden wird, der Heilige Geist, er wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Was ich euch hinterlasse, ist mein Frieden. Ich gebe euch einen Frieden, wie die Welt ihn nicht geben kann. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Denkt an das, was ich euch gesagt habe. Ich gehe weg und komme wieder zu euch. Wenn ihr mich wirklich liebt, dann werdet ihr euch für mich freuen, weil ich jetzt zum Vater gehe. Denn der Vater ist größer als ich. Ich habe euch das alles im Voraus gesagt, damit ihr dann, wenn es geschieht, im Glauben fest viel werde ich nicht mehr mit euch reden können, denn der Herrscher dieser Welt ist schon gegen mich unterwegs. Er wird zwar nichts an mir finden, aber die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe und das tue, was er mir aufgetragen hat. Steht auf, wir wollen gehen. Das ist so das ganze Kapitel 14 einmal für uns gehört. Wir müssen uns so ein bisschen reinversetzen, was die Jünger damals gehört haben. Und jetzt wollen wir einfach mal ein bisschen schauen, was das für uns bedeutet. Ich habe 4 Beobachtungen mitgebracht aus diesem Text. Also die erste Beobachtung, das ist dieses ständige Ineinander, ne? Also Jesus im Vater, der Vater in Jesus, wir in Jesus, Jesus in uns, der Heilige Geist in uns. Ich weiß nicht, ob euch das auch schon verwirrt hat. Was drückt das aus? Wir hatten den Eindruck, als wir uns darüber unterhalten haben, da spricht ganz viel Beziehung raus. Jesus in mir, ich in Jesus. Ne? das hat alles mit Beziehung zu tun. Da ist ganz enge, ganz innige Beziehung. Da ist Bezogenheit aufeinander. Da hängt der eine am anderen. Der hängt von ihm ab. Diese Beziehung. Darum geht es in diesem ganzen Text. Darum geht es im ganzen Glauben, im christlichen Glauben, geht es immer nur um diese Beziehung. Jesus ist nur gekommen, um Menschen zu retten. Es ging ihm darum, Beziehung wiederherzustellen zu den Menschen, zwischen Vater und Mensch. Das wäre anders nicht möglich. Und diese Beziehung, die wollte Gott von Anfang an. Und wir haben es versaubeutet und kaputt gemacht und zerstört, die Beziehungsmöglichkeit. Und Jesus hat sie wiederhergestellt. Es ging ihm um diese Beziehung. Wenn man schaut, Johannes Evangelium Kapitel 1, der Vers 12, da heißt es, doch allen, die Jesus aufnahmen und an seinen Namen glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Noch einmal, doch allen, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Aufnehmen, das ist sogar mehr als Glauben. Glauben, das hat man schnell abgespeist mit so einem, ja, ich denke, das ist schon richtig. Ich halte das schon für wahr. Aber das, worum es Jesus geht, ist etwas anderes. Das geht viel tiefer. Es geht um dieses Ineinander, dieses Aufeinanderbezogensein. Es geht darum, dass wir ihn aufnehmen. Stellt euch vor, durch irgendwelche Umstände müsst ihr seid ein Ehepaar oder so und jetzt, keine Ahnung, ihr müsst ein Kind aufnehmen. Waisenkind, plötzlich muss das bei euch in die Familie hinein. Das wird nicht gehen, wenn ihr nicht euer Familienleben verändert. Ja? So ein Kind verändert total das Familienleben. Da muss das Ehepaar sich anpassen. Es muss sich darauf einstellen, dass jetzt dieses Kind da ist. Es muss Zeiten einrichten für das Kind. Es muss für das Kind sorgen. Da muss Platz gemacht werden für das Kind. Es muss sein Zimmerchen bekommen, sein Bettchen. Es muss Essen auf den Tisch bekommen, gekümmert bekommen, geliebt werden. Und das macht man ganz natürlich, weil es ja jetzt Teil der Familie ist. Keiner würde auf den Gedanken kommen, ne, in solch einem Bild das Kind, das man aufnimmt, irgendwie in eine Ecke im Keller zu stellen. Ja? Und vielleicht einmal am Sonntag hervorzuholen, damit es auch mal das Licht sieht. Ja? So würde man das nicht machen. Und mit Jesus ist das nicht anders. Sonntagsglaube allein, der trifft nicht das, was Jesus meinte. Es genügt nicht, hier einmal sonntags aufzulaufen und zu denken, jetzt bin ich auch Christ. Es braucht die Beziehung, das Aufeinanderbezogensein. Und das bietet Jesus dir an. Aber er fordert es ein Stück weit auf. Denn darunter macht es nicht. Alles andere ist nur Fassade. Da brauchst du nicht mit abgeben. Ineinander bedeutet engste Beziehung. Ein zweiter Gedanke, das sind die Gebote. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. An verschiedenen Stellen, meine Gebote befolgen, wer mich liebt, ja, wer meine Gebote kennt und sie befolgt, der liebt mich. Wer mich liebt, der wird sich nach meinen Worten richten. Und Vater wird ihn, wer mich liebt und wer mich nicht liebt, der wird sich auch nicht nach meinen Worten richten. Immer wieder dieses Gebote halten, nach seinen Worten richten. Für Jesus ist das eine Selbstverständlichkeit in dem, was er als Glauben voraussetzt. Also, wenn Jesus sagt, ja, ihr seid tatsächlich mit mir verbunden, ihr seid Kinder Gottes, ihr seid solche, die glauben, dann erwartet er auch, dass wir die Gebote halten. Das kann man nicht voneinander trennen. Aber diese Frage nach den Geboten, auch die ist eben wieder eingebettet in diese Thematik der Beziehung. ne, wir haben das mehrfach gehört, oder wenn ihr es, ich glaube, ich habe es hier rausgeholt, ne? Also wenn ihr mich liebt, ja, wenn ihr mich liebt, dann werdet ihr meine Gebote halten. Wer meine Gebote kennt und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Wer mich liebt, wird sich auch danach richten. Merkt ihr? Das, und das ist jetzt nicht so ein, so ein Lieben, so nach dem Motto, ich setze jetzt irgendwas auf, damit ich dann belohnt werde. Oder ich tue jetzt irgendwas, damit ich belohnt werde. Sondern es ist eingebettet in diese Beziehungsthematik. Ich habe eine innige Beziehung, weil wir sind ja quasi ineinander, schon aufeinander bezogen. Und in diesem Zusammenhang will ich einfach die Gebote befolgen. Ich will einfach tun, was Jesus getan haben möchte. Ich frage mal, wie will man denn Frieden finden? Wie will man ein stilles Herz bekommen, ohne Gottes Gebote zu halten? Also das, ich denke, das kann man versuchen, ja, aber alles, was man dann erreicht, das wird nur auch wiederum Fassade sein. Das wird nur Gemache sein, irgendwas Aufgesetztes. Das wird nicht der echte Friede sein. Gott hat diese Welt und ihre Gesetzmäßigkeiten und Zusammenhänge gemacht. Und am Ende wird er der Richter sein über diese ganze Welt, aber auch über jedes einzelne Leben, auch über mein Leben und auch über dein Leben. Und dann wird er draufschauen und dann wird er sagen, ja, wie sieht denn das jetzt aus? Und denkt ihr, er wird dann glücklich sein, wenn er sagt, ja, ich habe zwar geglaubt, aber um das, was dich kümmert, habe ich mich nicht gekümmert. Um das, was dir wichtig ist, das war mir nicht wichtig. Wie wird er dann reagieren? Und deshalb ist das ein ganz wichtiger Aspekt in dieser Thematik Sünde. Ist nichts Leichtfertiges, nichts, was wir leichtfertig nehmen. Sünde ist etwas, wo Gott draufschaut und was er nicht erträgt. Sünde ist etwas, was wir aus unserem Leben eliminieren sollen, soweit es denn geht. Wir werden immer in irgendeiner Form Rückfälle erleben und wir brauchen das, dass Gott uns immer wieder vergibt. Und doch ist das das Streben, das wir haben müssen, Streben danach, die Sünde aus unserem Leben zu eliminieren und stattdessen zu tun, was Gott will und nicht zu tun, was der Gegenspieler Gottes will. Aber Jesus spricht die ganze Zeit interessanterweise ja nicht von Gottes Geboten, sondern er spricht von meine Gebote. Also er spricht von seinen Worten, von dem, was er gesagt hat. Und da merkt man, es geht offensichtlich um mehr als um Gesetzestreue. Also es geht nicht darum, dass wir jetzt irgendwie das Alte Testament erforschen und gucken, welche Gebote will Gott gehalten haben. Wir machen uns eine schöne Liste und dann gucken wir, dass wir die genau einhalten und dann sind wir auf der sicheren Seite. Darum geht es jetzt auch wieder nicht. Ich denke, es geht um ganz was anderes. Wer mich liebt, wird sich nach meinen Worten richten. Das heißt, wer mich liebt, wird sich nach meinen Worten richten. Das heißt, unsere Liebe führt auch zum Gehorsam gegenüber dem, was Jesus sich wünscht. Das heißt, wir stellen uns ein auf die Vorstellungen und Herzenswünsche von Jesus, weil da eine Liebesbeziehung ist. Also, weil Irmela und ich uns lieben, stellen wir uns aufeinander ein. Ja, und so haben wir manches gelernt, zu mögen, was der andere vorher nicht kannte. Ne? Also ich war nie in irgendeinem Café, beim Kaffee trinken in einem Café, es hat mich vorher null angesprochen. Ja? Aber Irmela macht das gern. Und so haben wir schon manche Auszeit genommen und inzwischen genieße ich diese Auszeit. Man stellt sich aufeinander ein. Und ganz genauso stellt man sich auch aufeinander ein, auf das, was ja, wo man dem anderen nicht mehr wehtun möchte. Wo man vermeiden möchte, was ihm nicht gefällt. Und man tut im Gegenteil Dinge, die dem anderen gefallen. Mehr und mehr, wenn es gut geht. Ich bin da ungeheuer langsam, aber ich hoffe, dass es noch Hoffnung gibt. Wisst ihr, Jesus hat uns in sein Herz genommen. Ja, was hat er nicht für uns getan? Und er hat uns eine Wohnung vorbereitet, damit wir da sind, wo er ist. Er will diese Beziehung. Und er hat uns teuer erkauft. Und deshalb will er auch, dass wir ihn ganz in unser Herz nehmen. Er will, dass wir uns ganz auf ihn einlassen und ganz auf seine Themen und auf seinen Willen, auf seine Wünsche. Und auch nur auf diese Weise können wir als Stellvertreter für Jesus in dieser Welt handeln. Ich habe vorhin euch so diese Zeiteinordnung schon mal so vor Augen geführt. Wir leben hier auf der Erde und eines Tages werden wir bei Jesus in der Ewigkeit sein. Aber während wir hier leben, leben wir nicht nur für uns, um irgendwie möglichst schönes Leben zu haben, sondern wir sind eigentlich beauftragt, für Gott zu leben. Und wenn Jesus uns gerettet hat, dann beauftragt er uns auch als seine Botschafter zu leben, seine Stellvertreter. Wir sollen in seinem Auftrag leben und in seinem Sinne. Ich habe diesen Vers mitgebracht, das hat Paulus gesagt im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 20. So sind wir nun Botschafter für Christus und es ist Gott, der durch uns mahnt. Und wir bitten euch im Auftrag von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Paulus hatte dieses Bewusstsein, ich bin ein Botschafter Gottes. Ich stehe hier, wenn ich predige, an seiner Stelle. Und ich lade ihn ein, als würde Jesus selbst dich einladen. Ich lade euch ein, als würde Jesus selbst euch einladen. Es ist diese Haltung, mit der wir durch dieses Leben gehen sollen. Wir sollen Botschafter sein. Und das bedeutet, wir müssen ganz und gar so auf der gleichen Sendefrequenz sein wie Jesus. Wir müssen quasi so unseren Empfänger darauf eingestellt haben, damit wir empfangen, was er will und was er sagt. Darum geht es bei dieser Thematik Gebote halten. Also nichts Mechanisches, sondern ein in eine Beziehung eingebettetes Verstehen dessen, was Jesus will. Ja. Ein dritter Gedanke. Die Thematik der Unterstützung. Diese ganze Sache, alles, was wir hier so behandelt haben, die Frage nach dem stillen Herzen und so, da geht es nicht um irgendein Wolkenkuckucksheim. Obwohl Jesus eben so viel über den Himmel und über die ewige Heimat gesprochen hat. Aber er sagt auch ganz konkrete Hilfe und Unterstützung im Hier und Jetzt zu. Und das ist etwas, was uns auch ermutigen kann für unser Leben. Während wir hier zugange sind, während wir in diesen dunklen Wolken vielleicht auch gefangen sind, haben wir ganz konkrete Hilfe und Unterstützung. Ich lese uns noch einmal Johannes 14, Verse 16 bis 18, genau, was hier vorne steht. Ich werde den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Beistand gibt, der für immer bei euch bleibt. Das ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und ihn nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht allein und verwaist zurücklassen. Nicht allein und verwaist. Der Heilige Geist kommt. Der Heilige Geist war vorhergesagt. Und für die Jünger war das in dem Moment, als Jesus davon in diesem Augenblick ja sprach, noch Zukunftsmusik. Das konnten die sich noch nicht vorstellen. Aber seither ist Pfingsten Realität geworden. Der Heilige Geist ist tatsächlich zu den Christen gekommen, hat sie erfüllt und hat ihr ganzes Leben umgekrempelt und geprägt. Der Heilige Geist ist Realität geworden für die Jünger damals, so dass sie die Welt umkrempeln konnten. Der Heilige Geist ist auch Realität für uns heute. Ihr dürft überlegen, was ihr umkrempeln könnt. Ja, er ist da. Er ist in eurem Leben gegenwärtig. Und ich finde diese Bilder schön. Der Heilige Geist als Beistand, als Fürsprecher, Man kann regelrecht Anwalt sagen, also da, wo man angeklagt ist, steht jemand an der Seite und vertritt einen und spricht für einen, kennt sich aus, kennt die Gesetze und die richtige Verteidigungsstrategie. Der Heilige Geist ist da. Der Heilige Geist als Sachwalter haben wir in einer Übersetzung gefunden. Er kümmert sich um meine Angelegenheiten. Ich kann mich ihm anvertrauen. Oder der Heilige Geist als Helfer, dem ich mich anvertrauen kann. Oder als Tröster. Da, wo ich traurig bin oder den Mut verloren habe. Und das finde ich, da merkt man schon regelrecht. Der Heilige Geist als Tröster, da ist das stille Herz schon ganz in der Nähe. Wir sind nicht allein und verwaist. Das ist eine Besonderheit von Christen. Die Welt kann den Heiligen Geist nicht bekommen. Das heißt, wir haben in unserem Leben einen göttlichen Vorteil. Und das heißt auch, wir können ganz anders leben. Ich denke, unser Leben kann auf eine ganz andere Weise durchdrungen sein vom Göttlichen. Und das macht alles anders. Ich weiß nicht, ob wir das gelegentlich mehr zulassen müssen oder ob es etwas ist, was man sowieso merkt, wenn man von außen auf unser Leben schaut. Da bin ich nicht ganz sicher. Ich würde mich freuen, wenn das so wäre, wenn man von außen drauf guckt und die Leute sagen, wow, bei denen ist irgendwas anders. Was es auf keinen Fall machen soll, diese Botschaft, diese Nachricht, dass die Welt den Heiligen Geist nicht bekommen kann, aber wir, das ist, uns überheblich zu machen. Darum geht es überhaupt nicht. Überheblich sollen wir nicht werden, aber mutig und sicher, das können wir sein. Lesen wir nochmal Johannes 14, der Vers 26. Ich weiß nicht, ob ich den auch mitgebracht habe. Jawohl. 14, Vers 26. Was heißt es da? Der Beistand, den der Vater in meinem Namen senden wird, der Heilige Geist, der wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Also da schaut Jesus mit seinen Jüngern noch einmal ziemlich weit in die Zukunft. Da kommt offensichtlich noch etwas, was jetzt noch nicht passiert ist zu diesem Zeitpunkt. Der Heilige Geist wird lehren und erinnern. Das bedeutet doch, durch den Heiligen Geist dauert die Beziehung der Jünger mit Jesus an. Also das, was Jesus bis dahin noch nicht gelehrt hat, das wird noch kommen. Oder das, was er schon gelehrt hat, daran wird der Heilige Geist erinnern. Das heißt, durch den Heiligen Geist haben wir eine ganz intensive Beziehung mit Jesus. Ihr merkt, das haben wir jetzt schon mehrmals gehört, die Beziehungsthematik. Ich frage mal, erwarten wir eigentlich, dass der Heilige Geist uns lehrt, uns erinnert, uns Wichtiges sagt? Fragt euch mal und guckt, ob ihr euch neu öffnen könnt. Übrigens, jetzt kleine Randbemerkung, ich erwarte von einem Geist, wenn Jesus ihn sendet und wenn er so sich verhält, wie ich Jesus in der Bibel sehe, dann erwarte ich von diesem Geist mehr als nur wollige Allgemeinplätze. So nach dem Motto, ja, Gott hat Großes vor, bald wird es Erweckung geben oder irgendwie solche Prophetien. Ihr Lieben, es tut mir leid, da verzweifle ich jedes Mal. Ich denke, das kann ich auch sagen. Irgendwann wird irgendwas passieren. Ja, hoffen wir es, aber das ist mir nicht konkret genug. Ja, also so kann ich mir echt nicht vorstellen, dass der Heilige Geist, wie ich ihn in Jesus sehe, agiert. Ich weiß nicht, ob ihr so gelegentlich auch mal über so aus dem prophetischen Bereich Dinge kriegt und da wird seit Jahren irgendwie auch Erweckung proklamiert und vorausgesagt. Und ja geschieht es in der Form nicht. Das macht mich stutzig. Und das finde ich zu allgemein. Ich möchte es gern, also ich erwarte, dass es konkreter geschieht. Ich erwarte wirklich, dass der Heilige Geist konkret in eine Situation spricht. In die Situation eines Menschen oder in die Situation einer Gemeinde oder in die Situation meinetwegen auch eines Landes oder einer Regierung, dass er zu Menschen redet. Und dass diese Menschen genau wissen, das ist die Botschaft für mich und so kann ich mich daraufhin verhalten. Oder das kann daraufhin geschehen. Oder das wird kommen. Ich weiß nicht, ich habe es erlebt an einer Stelle mal, wo jemand in einer Situation gesehen hat, etwas, was mich betraf, eine Krankheit, und es konnte dafür gebetet werden, und in dem Moment war das erledigt. Das war konkret. Und so in der Art erwarte ich eigentlich das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben, weil so konkret hat Jesus gewirkt. Übrigens, dann, Klammer zu, ja, sorry, wenn ich jetzt irgendjemand ein bisschen gewatscht habe, ja, also das, aber es ist mir wichtig, das ist mir ein ganz wichtiges Thema. Das Leiten und das Lehren des Heiligen Geistes erwarte ich übrigens auch, wenn wir als Gemeinde vorangehen, wenn wir planen und Strategien entwickeln. Wir waren als Gemeindeleitung unterwegs auf Klausur und ich gehe fest davon aus, dass der Heilige Geist ebenfalls dort war und dass er mit uns geredet hat und die Gedanken, die wir dort fabriziert haben, nicht allein unsere Gedanken waren. Ich gehe davon aus, dass er uns geführt hat. Vielleicht habt ihr das schon mal gelesen in der Apostelgeschichte, Kapitel 16, wo der Paulus und sein Team so unterwegs waren. Die wollten an verschiedenen Stellen missionieren und das macht der Paulus, hat das mit großer Strategie gemacht, mit viel Planung. In die Hauptstädte wollte er, in die großen Städte, damit sich von da aus hinterher das Evangelium ausbreitet. Aber in dieser Situation, das hat sonst immer geklappt. Der Heilige Geist hat das immer erlaubt. Aber da plötzlich hieß es dauernd, der Heilige Geist erlaubte das nicht, an diesen Stellen zu arbeiten. Warum nicht? Er hatte offensichtlich anderes vor. Und dann kam plötzlich diese Vision. Ein Mazedonier, der ruft, komm herüber und hilf uns. Also er war noch in Asien zugange und wollte dort seine Arbeit fortsetzen, so wie es gewohnt war. Und dann sagt der Heilige Geist, nein, jetzt sollst du überwechseln nach Europa. Die gute Nachricht von Jesus soll sich weiter verbreiten, als du bisher gedacht hast. Und ich muss echt ehrlich sagen, es bringt mich auf die Palme, wenn gesagt wird, dass Strategie und Planen und Leitung nicht geistgeführt sein kann. Der Heilige Geist lebt doch in uns. Und er beeinflusst unser ganzes Denken. Er heiligt unser Leben. Und das heißt, alles, was ich tue, was ich ihm zur Verfügung stelle, das ist doch unter seiner Leitung. Und deshalb auch, wenn geplant wird von Christen und wenn gehandelt wird von Christen, dann gehe ich davon aus, dass der Heilige Geist auch dadurch wirkt. Und dass er, wenn wir auf einem falschen Weg sind, uns ihm durchaus nicht schwerfällt, uns umzulenken. Was ich mir nur wünsche, das ist solch eine Offenheit für sein Lenken. So wie der Paulus das hatte und sein Team. Nee, hier jetzt nicht. Jetzt brauche ich dich dort. Da ist jetzt was Wichtigeres zu tun. Was wir brauchen, ist Offenheit. Was wir brauchen, ist diese Intimität, der Heilige Geist in uns und wir in Jesus. Ne? Dieses Ineinander, dieses Eingestelltsein auf seinen Sender, damit wir es auch hören. Seid ihr eingestellt auf den Heiligen Geist? Oder ist euer Empfänger, euer Empfangsgerät verstellt, fragt es euch mal und guckt, ob ihr es neu einrichten könnt. Aber rechnen wir mit dem Heiligen Geist auch in unserem täglichen Leben. Und dann ist das tägliche Leben ein Abenteuer. Aber eben auch das andere gilt, der Heilige Geist wird ein Beistand sein, Hilfe, Trost. Und so können wir auch mitten in diesem Chaos ein stilles Herz haben. Nur an unserem stillen Herz erzählen. Das kann still werden, weil der Heilige Geist da ist und uns auch im Alltag begleitet, mit all den Problemen, die uns dort begegnen. Wir sind nicht allein. Ein letzter Gedanke. Okay, ihr Lieben, das kommt davon, wenn man nur Stichwörter aufschreibt. Ich bin zu lang. Ne? Wir machen es trotzdem noch. Ich hoffe, ihr seid doch munter. Einmal aufstehen und einmal um die eigene Achse drehen. Kommt. Und danke reicht. Genau. Blut wieder in Wallung, weil dieser Punkt ist mir noch wichtig. Lesen wir noch Johannes 14, nochmal die Verse 12 bis 14. Ah, da habt ihr schon, wunderbar. Ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun, denn ich gehe zum Vater. Und alles, worum ihr dann in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit der Vater im Sohn geehrt wird. Was ihr also in meinem Namen von mir erbittet, werde ich tun. Was sind diese größeren Dinge, diese größeren Werke? Wir haben uns gefragt, was könnte es Größeres geben, als dass Tote auferweckt werden? Und Jesus hat Tote auferweckt. Gibt es noch irgendwas, was wir Größeres tun könnten? Die Antwort muss an der Stelle sein, nein, wohl kaum. Und deshalb gibt es zwei Antworten oder zwei so Teilantworten auf diese Frage. Das eine ist, Jesus war gesandt zu den Juden und zum Volk Israel. Aber die Jünger, die waren anschließend gesandt zu den Heiden und in die ganze Welt. Apostelgeschichte 1, Vers 8, da sagt Jesus kurz vor seinem Abschied nach der Auferstehung dann zu seinen Jüngern: Wenn aber der Heilige Geist auf euch gekommen ist, dann werdet ihr Kraft empfangen und als meine Zeugen auftreten. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis in den letzten Winkel der Welt. Jesus hatte nur dieses eine kleine Völkchen, dieses eine Feld, was er beackern sollte. Das war sein Auftrag. Aber unser Auftrag ist weltweit. Oder wie heißt es so schön im Johannesevangelium Kapitel 12, Vers 32, da sagt Jesus: Und wenn ich dann von der Erde erhöht worden bin, also nach seiner Kreuzigung, dann werde ich alle zu mir ziehen. Bis dahin ging es ihm nur um die Juden und nur um sein Volk. Aber es wird der Tag kommen, nachdem er seinen ganzen Auftrag erfüllt hat, wo es um alle Menschen geht. Um alle. Das heißt, nach der Kreuzigung, nach dem Tod von Jesus, hatte Gott noch einiges vor. Und Jesus war sozusagen nur der Anfang, was das angeht, die Menschen zu erreichen. Am Ende seines Dienstes, wenn man mal durchzählt, dann hatte Jesus vielleicht so 150 Anhänger. Und man könnte denken, wie verschwindend gering ist diese Menge. Aber der Plan Gottes, der war von Anfang an, die ganze Welt zu erreichen und auch zu retten. Wir kennen diesen Vers vielleicht: Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und die Wahrheit erkennen. Das ist Gottes Plan. Und das war er schon immer. Auch als Jesus damit angefangen hat, war das der Plan, dass alle Menschen erreicht und gerettet werden. Und ich finde, der Plan ist ziemlich gut aufgegangen. Also, dass das Evangelium um die Welt geht, das hätte man bei 150 am Anfang nicht unbedingt denken sollen. Aber das bedeutet für uns, dass wir immer wieder auch das Evangelium weitergeben müssen, denn das ist der Auftrag. Wir müssen immer wieder mit der Hilfe des Heiligen Geistes die Botschaft von Jesus zu den Menschen bringen. Und das heißt, wir müssen sie zu den Menschen, wo wir sie hinbringen, bis an die Enden der Erde. Ihr braucht nicht losgehen, ihr seid ein Stück weit Ende der Erde und eure Nachbarn oder so. Und denen, das ist der Auftrag, denen müssen wir es übersetzen, in ihre Sprache, in ihr Verständnis. Wir müssen es übertragen, damit sie es erkennen, was das mit ihrem Leben zu tun hat. Wir müssen es erklären, damit sie nachvollziehen können, worum es eigentlich geht. Verständlich machen für die Kultur und die Sprache der Menschen um uns herum. Darum geht es immer wieder. Und das ist ein größerer Auftrag, als Jesus hatte. Jesus hatte den Auftrag, auf Aramäisch zu reden, zu seinem Volk damals, zu den Juden in Israel. Und wir haben den Auftrag, in allen Sprachen der Welt zu reden, rund um die ganze Erde. Das heißt, wir müssen immer wieder in Liebe kommunizieren. Und das bedeutet, wenn wir alte Sprache verwenden oder lieblos irgendwas rüberbringen oder wenn wir den Menschen irgendwie nur Bibelverse um die Ohren hauen, dann ist es lieblos. Und das ist nicht unser Auftrag. Unser Auftrag ist, das Evangelium so zu erzählen und so zu berichten, davon zu schwärmen, dass es bei den Menschen ankommt und dass sie angezogen werden davon und einfach das wollen, ihr Leben Jesus zu geben. Wir sehen es bei Jesus auch, er hat sich auf die Menschen eingelassen. Er hat nicht einfach irgendwas bei ihnen abgeladen, sondern er hat mit ihnen gelebt und mit ihnen auch Schwieriges durchstanden, aber auch Freudiges. Und er hat ihnen geholfen, er hat in dieser Situation gepredigt. und in dieser Situation sein Evangelium, seine gute Botschaft rübergebracht. Und das ist auch unser Auftrag. Wenn wir die Menschen vergessen, kürzlich haben wir es gehört, habe ich das irgendwo gehört, das hat jemand Heilsegoismus genannt. Hauptsache ich und Jesus. Hauptsache ich hab's gut. Das ist zu wenig. Das ist lieblos. Unser Auftrag ist die ganze Welt. Unser Auftrag sind die Menschen um uns herum, die Jesus noch nicht kennen und die dummerweise auf der falschen Seite stehen, wenn das Gericht kommt, wenn sie davon noch nicht gehört haben und sich noch nicht entschieden haben für die richtige Seite. Und deshalb, weil das so wichtig ist, haben wir als Gemeinde auch gesagt, wir wollen uns immer wieder um Evangelisation kümmern, immer wieder darum, dass andere Menschen von Jesus hören. Und das nächste große Projekt, was wir dafür starten, heißt 42 Tage Leben für meine Freunde. Ihr findet schon erste Infos im Gemeindebrief. Nach den Sommerferien geht es los. Bereitet euer Herz darauf vor, betet dafür und lasst uns neu Feuer fangen dafür, Menschen diese gute Botschaft von Jesus zu bringen. Das war der eine Aspekt von diesem Gedanken. Der zweite Aspekt ist der, wir dürfen Großes erwarten für unser Leben. Wir dürfen erwarten, dass Gott in unserem Leben Großes tut. Und dass er auch durch uns Großes tut. Jesus hat Großes getan mit der Kraft Gottes. Und wir dürfen durchaus erwarten, dass es für uns auch passiert. Vergessen wir doch nicht diese großartige Möglichkeit des Gebets. Wir können zu Gott, dem Allmächtigen, gehen und ihn bitten, etwas zu tun in diesem Leben und seine Kraft bei uns agieren bringen. Ja? Also, und deshalb habe ich etwas mitgebracht. Dieses hier muss da unbedingt noch dran. Denn so bleibt es nicht. Durch das Dunkel kommt aus Gottes Welt. Ich mache jetzt hier mal so ein rotes Symbol für Gott. Rot, weil er uns einfach lieb hat. Kommt das, was nur er machen kann. Und so wie es um Jesus herum ständig geschehen ist, so können wir davon ausgehen, dass es auch bei uns geschehen kann. Vergessen wir diese Möglichkeit nicht. Und wenn wir in Jesu Namen beten, dann ist das nicht eine Floskel, die wir ans Ende unserer Gebete hängen, sondern es bedeutet, dass wir eben diese innige Beziehung mit ihm haben, diese ganz innige Beziehung, dass wir dieses Sender-Empfänger-Einstellung haben, wo wir einfach wissen, worum es ihm geht, dass wir verstehen, was er eigentlich will. So sehr, dass wir seine Botschafter sein dürfen, Stellvertreter für ihn und in seinem Namen handeln können. Darauf kommt es an. Also keiner, der sich einen Ferrari wünscht, wird da viel Erfolg haben, denn darum wird es Jesus nicht gehen. Gottes Welt durchdringt unser Chaos, dringt in mein Leben ein, so dass Wunder geschehen können. Beten wir nicht zu klein. Kommen wir zum Schluss. Was ich euch hinterlasse, ich lese nochmal die letzten Verse, das ist mein Frieden. Ich gebe euch einen Frieden, wie die Welt ihn nicht geben kann. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Also habt keine Angst. Jesus will uns Frieden geben und ein stilles Herz. Denkt an das, was ich euch gesagt habe. Ich gehe weg und komme wieder zu euch. Wenn ihr mich wirklich liebt, dann werdet ihr euch für mich freuen, weil ich jetzt zum Vater gehe, denn der Vater ist größer als ich. Ich habe euch das alles im Voraus gesagt, damit ihr dann, wenn es geschieht, im Glauben fest bleibt. Er hat es gesagt, damit unser Glauben gestärkt wird. Wir haben diese Reihe gemacht, damit unser Glauben gestärkt wird. Wir sehen im Rückblick, vieles ist genau so geschehen, wie Jesus es gesagt hat. Und wir können den Ausblick wagen und einfach erwarten, dass der Rest auch noch geschieht. Wir können Sicherheit gewinnen daraus und unseren Glauben stärken lassen. Jesus sagt weiter, viel werde ich nicht mehr mit euch reden können, denn der Herrscher dieser Welt ist schon gegen mich unterwegs. Er wird zwar nichts an mir finden, aber die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe und das tue, was er mir aufgetragen hat. Auch in unserem Leben wird es immer mal wieder hochhergehen, diese dunklen Wolken. Der Feind ist am Werk. Aber wenn wir an Jesus hängen, dann kann er auch an uns nichts finden, der Feind. Da ist dann nichts zu finden. Und er kann uns nichts anhaben. Wir müssen null Angst haben. Wie Jesus, wie bei Jesus soll die Welt es auch an uns sehen. Wir lieben den Vater. Wir tun, was ihm auf dem Herzen ist. Und die Welt soll dadurch den Vater und Jesus kennenlernen. Und so heißt der letzte Satz, steht auf, wir wollen gehen. Wir wollen gehen. Voller Frieden, mit stillem Herzen, voller Mut und Zuversicht, in dem Auftrag, diese Welt zu erreichen. Ihr Lieben, wir sind nicht allein. Gott hat noch einiges vor. Amen.